ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Sommerwetten, das.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Kaiman Sammy. Ihr hört Too Many Tabs, der Sommer XXL Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many tabs.
Too many tabs extra large heute hier.
XXL!
Live aus der Stierkampfarena aus Palma de Mallorca.
Woo!
Too many tabs mit Caroline Worps und Miguel Robitzky. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause 2025 in der ARD Audiothek.
Ja, wir hatten uns jetzt gar nicht zwingend vorgenommen, eine XXL-Folge heute zu machen. Aber wir haben gemerkt, wir haben so viel abzuarbeiten.
We have stuff to do.
Wir müssen Sachen aus dem System kriegen, bevor wir in die Sommerpause gehen.
Wir haben viel abzuhandeln. Es gibt Updates und News.
Noch und nöcher.
Noch und nöcher zum heiligen Millennial,
ja.
Dem Spezi-Krieg,
ja.
Culture Candela.
Auch das.
Und wir werden ein wichtiges Telefonat führen. Mit wem ist allerdings noch eine Überraschung. Tabs müssen wir ja auch noch schließen. Hier zum Kalman und Sommerwetten, das also wirklich ein pickepackevolles Programm.
Das hast du schon mal angeteased, was haben wir noch nie gemacht.
Nein, heute ist ein bisschen...
Heute bei Too Many Tabs.
Ich bin ein bisschen in Teaser-Laune nämlich.
Schön.
Weil es so lang wird, damit die Leute auch dranbleiben. Die müssen ja wissen, was sie hier heute alles bekommen.
Wir müssen noch irgendwie erklären, also für die, die jetzt erst einsteigen, sorry, was wir hier machen. Wir schließen jede Woche Tabs.
That's just what we do.
That's
wir schließen
we
unsere
do,
Tabs
actually,
in Podcasts.
Every week, like every Wednesday.
Ja.
Yeah, like we have a lot of tabs open on
ja.
the internet and then we meet here in the studio
das
and then
dann
we close
halt.
It.
Ja.
Ja, und das machen wir heute natürlich wieder.
Und das letzte Mal, aber vor der Sommerpause.
Wir sind so ein bisschen aufgedreht.
Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. Ja. Vielleicht können wir kurz unsere Aufnahmesituation klären. Normalerweise pflegen wir ja die Tradition, dass wir in unserer letzten Folge vor der Sommerpause draußen im Grünen, beziehungsweise in einem Industriepark,
ja.
bei schönem Sonnenschein sitzen.
Ja, und diese Stimmung überträgt sich immer so herrlich im
Ja,
Podcast.
Das ist so wunderbar, wenn da mal so ein Flugzeug vorbeifliegt ja. oder so ein LKW oder so. Aber diesmal ist es ein bisschen nieselig und kalt draußen und darum
ja,
nehmen wir heute drinnen auf.
Lass mal ein Fenster aufmachen vielleicht für den
Vibe?
Für
den Vibe, soll ich mal machen?
Fass noch mal so ein
es regnet seit Tagen durch.
Ja, jetzt gerade ist trocken, vielleicht kommt da mal so ein Vögelchen vorbeigeflogen.
Ich habe es mal aufgemacht, das Fenster, für den Vibe.
Ja.
Auch das gesamte Pride-Wochenende war verregnet, weswegen du ja dann auch nicht zum kostenlosen Culture Candela Konzert bist.
Entschuldige mal, dieser vorwurfsvolle Ton. Wir waren am Nachmittag da unterwegs, wir waren auch im Café, aber wir waren auch auf der Straße unterwegs mit wirklich meterhohen Pfützen und ich hatte einfach nasse Schuhe, nasse Füße, ich war durchgenässt und gefroren. Und ich wollte einfach nicht für Culture Candela krank werden und ich bin nach Hause gegangen.
Ich war auch kurzzeitig zu Hause, habe mich nochmal umgezogen, trockene Socken übergestülpt.
Jetzt sollte ich mir das Fenster wieder zumachen.
Man hört irgendwas
ja.
Ablenkendes.
Das ist ein komisches Geräusch.
Ja, warte, ich mach wieder zu. Okay, das war's
jetzt
mit Sommer. Das war unser kleiner Urlaub.
Ja, liebe Leute, es geht jetzt wie gewohnt weiter.
Also, ich war zu Hause, ich war zu Hause und habe mir frische Socken angezogen und bin dann nochmal todesmutig zu Culture Candela an den Heumarkt gegangen. Und ich muss sagen, Culture Candela hat wirklich die Hütte abgerissen.
War es Monster, war es Hammer?
Es war Monster, es war Hammer. Man hat aber auch erstaunlich wenig gesehen wegen der aufgemachten Regenschirme.
Mhm.
Aber
von
trotzdem,
den ganzen Cologne City Girls.
Ja, aber trotzdem war die Stimmung... Gut, und da hat man mal wieder gesehen, es ist doch ein Unterschied zwischen Realität und Internetrealität da draußen.
Ja,
das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Ja.
Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie viele Leute ironisch da waren, aber der Heumarkt war rappelvoll trotz Regen und sind abgegangen zu Monster und Hammer.
Aber es ist ja trotzdem noch was passiert.
Ja, erstmal, das möchte ich noch mal ein bisschen durchführen, durch dieses, bevor wir zu dem Skandal, Folgeskandal kommen,
okay.
möchte ich noch ein bisschen die Stimmung illustrieren. Es gab fantastische Ansagen, die ich mir mitnotiert habe. Ein Highlight war, wer von euch ist cool mit sich selbst? Fand ich super, habe ich mitgenommen. Natürlich als Überleitung zu ihrem Song Cool mit mir selbst.
Ja.
Und die Zugabe war dann I like to move it, move it. Fand ich auch ein schönes Detail, schön gewählt. Und ich hätte fast gesagt, mit diesem Auftritt hätten sie sich rehabilitieren können. Aber du hast es eben schon angesprochen, es gab ja einen weiteren Skandal.
Ja.
Hast du den von zu Hause, von der Couch aus mitverfolgt?
Ja, von zu Hause aus. Und es wurde wirklich so viel uns auch geschickt. Die Culture Candela Flop Era ist
ja,
noch nicht
vorbei. Ich habe es vor Ort nicht mitbekommen, was passiert ist.
Ja,
ich habe ja nichts gesehen wegen der Regenschirme.
Das war ja gerade part of the story, dass das alles so schnell ging und man es nicht mitbekommen hat. Und zwar war ja den ganzen Tag über ein Gebärdendolmetscher, ich weiß gar nicht, ob immer derselbe oder im Wechsel, im Team mit auf der Bühne bei der Cologne Pride.
Genau, also von der Cologne Pride zur Verfügung gestellt, genau, angestellt, und die haben die gesamte Show, Moderation und auch die Songtexte in Gebärdensprache übersetzt.
Ja, und dann plötzlich beim Culture Candela Auftritt war dann die dolmetschende Person nicht mehr auf der Bühne, und man hat sich dann hinterher gefragt, warum denn eigentlich nicht? Und wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was letztendlich wirklich passiert ist. Ich glaube, es ist noch nicht vollständig aufgearbeitet.
Es ist Aussage gegen Aussage.
Beide Seiten haben Statements abgegeben. Die Cologne Pride sagt, ein Produktionsmitarbeiter von Culture Candela hat gesagt, die Person möge bitte von der Bühne gehen.
A.k.a. Matthäus Mutter vielleicht. Mutmaßen wir mal.
Also man hat auf dem Video gesehen, wie ein Cologne Pride-Mitarbeiter zu dem Dolmetscher hinläuft, aber wohl auf Ansage von der Culture Candela Produktion.
Ja, und auch der Dolmetscher sagt selber auch, genau, dass es jemand aus dem Team Culture Candela war.
Ja, Culture Candela sagt,
das stimmt
haben
nicht.
Haben sie nichts mitbekommen,
hätten
sie niemals gemacht.
Und sind der Cologne Pride wieder pumpig auf DM-Basis in die DMs geslidet.
Ja.
Ja, sie fühlen sich jetzt unter den Bus geworfen vom Orga-Team der Cologne Pride. Aber es bleibt nach wie vor so, dass Culture Candela auf unnötigste Art und Weise irgendwie unangenehm auffällt. Mhm. Irgendwie ziehen die ja das magisch an. Okay, also das ist die Situation. Wir wissen da jetzt leider auch nicht mehr. Ich habe vor Ort auch nicht mehr mitbekommen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es dann auch erst zu Hause wieder im Trockenen auf Instagram verfolgt.
Ja, mal gucken, was es Ende des Sommers noch so an Neuigkeiten gibt aus dem Culture Candela-Kosmos. Bleiben wir dran, natürlich. Das nächste Update, das ich hier gerne vornehmen möchte, nicht hauptsächlich, weil ich gerne nochmal den originellen Trailer abfahren will, sondern weil es da viel zu berichten gibt. Update zum Heiligen Millennial.
Ah ja.
Heiliger Millennial. Heiliger Millennial. Mir hat unsere Hörerin Marise geschrieben, es gibt jetzt sogar schon Heiliger Influencer Merch.
Nein!
Doch! Dazu hat sie ein Foto geschickt. Marise und Linus haben uns dieses Foto geschickt von einem Schaufenster auf Malta mit Carlo Acutis, dem Heiligen Influencer, dem Heiligen Millennial. Figuren.
Der Schutzpatron des Internets.
Genau der. Und tatsächlich habe ich ein bisschen gegoogelt und rausgefunden, man kann Figürchen, kleine heilige Millennial-Püppchen kaufen aus den verschiedensten Materialien. Kunststoff, Gips, Holz, Alabaster.
Ich will ein Labubu, ich will ein heilige Millennial-Labubu.
Gibt's bestimmt schon. Von 10 bis 60 Euro ist da alles dabei. Außerdem Schlüsselanhänger, Kissen, Gemälde, Jutebeutel, Tassen, Öle, Medaillen, T-Shirts, Rosenkränze, Decken, sogar iPhone-Hüllen. Mit
Nein,
dem Heiligen.
Aber das passt ja auch.
Ja, das passt auch.
Ja, klar.
Sellout.
Er heiliger ist jetzt nicht Sellout. Mehr Street. Der heilige Millennial ist nicht mehr Street.
Er ist noch gar nicht heilig, aber er wird schon vermarktet wie einer. Das
ich will
ist ganz
Merch
unglaublich.
Haben von dem.
Auf jeden Fall vielen Dank, Linus und Marise, für diese Information. Und ich bin auch schon wirklich sehr gespannt auf die Heiligsprechung am 7. September. Die werden wir uns schön angucken. Ne?
Auf jeden Fall, da habe ich große Lust drauf. Da wird das Popcorn aber mal vorbereitet.
Ich glaube, es gibt einen Stream, den man gucken kann.
Oh, wie schön.
Da werden wir Hostien snackend
ja,
davor sitzen im Carlo Acutis T-Shirts.
Und Myrrhe snacken. Ja.
Heiliger Millennial. Heiliger Millennial.
Ja, und wir haben es ja gerade schon angekündigt. Wir haben heute nicht nur ein Update, wir haben direkt gleich mehrere Updates, die wir hier abhandeln müssen, bevor wir in die Sommerpause gehen. Das können wir jetzt nicht mehr aufschieben, leider.
Ein Trenner folgt hier auf den anderen.
NDR. Das Spezi-Krieg-Update.
Ja, Caro, was gibt es denn jetzt noch Neues von der Spezi-Front?
Ich fasse mich kurz. Wie ihr alle wisst, berichten wir bei Too Many Tabs seit Jahren über den Spezi-Krieg, der ursprünglich zwischen der Brauerei Riegele, dem Hersteller der Original-Spezi, und dem Paulaner-Konzern wütete. Paulaner hatte sich vor Gericht recht gemütlich gemacht, kann man sagen, und klagt seitdem allen Getränkekonzern nach dem anderen in Grund und Boden. Spezi-Gigant Paulaner hat in jüngster Zeit sowohl die Carlsberg-Brauerei verklagt, die ja mit ihrer Brauerlimo ein Konkurrenzprodukt zur Spezi auf den Markt gebracht hat. Da war dem Paulaner-Konzern das Etikett zu ähnlich und den Streit hat Paulaner auch gewonnen. Allerdings geht Paulaner ja auch noch gegen den Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland vor, weil auch dort das Etikett der Cola-Orangenlimonade von Mio Mio Paulaner zu nah dran ist am eigenen Design.
Wir erinnern uns alle noch und da gibt es jetzt Updates.
So ist es. Der Prozess vor dem Landgericht München hat jetzt gerade frisch begonnen, wenn wir hier aufnehmen. Das dürfen wir verkünden. Der Streitwert liegt wohl bei einer 250.000. Paulaner hatte das Wellendesign auf seinen Speziflaschen schützen lassen und sagt, das Design von Behrensens Mio Mio und auch die Farben sind viel zu ähnlich. Behrensen hält dagegen, wir haben Kreise und keine Wellen auf der Flasche.
Aha.
Außerdem ist die Idee für das Design von einer Tapete im ehemaligen Studentenzimmer des heutigen Marketingchefs gekommen. Und der Paulaner-Anwalt, der versteht da gar keinen Spaß, der hält die Tapete für irrelevant.
Unglaublich, unglaubliche Entwicklung. Wie geht es da denn jetzt nun weiter?
Ja, das weiß der Kuckuck. Es kann so oder so ausgehen, sagt der Vorsitzende Richter Vincent Meyer am Landgericht München am Ende der mündlichen Verhandlung. Und am 5. August will er verkünden, wie es ausgeht. Und wir bei Too Many Tabs bleiben selbstverständlich dran.
Vielen Dank, Caro Worps, für dieses Spezikrieg-Update.
NDR. Das Spezikrieg-Update.
Wir müssen noch was, oder wir dürfen noch was Schönes machen heute. Wir haben ja die letzte Folge vor den Ferien. In den nächsten Wochen laufen hier auf dem Sendeplatz von uns hier einige Best-ofs, sorgsam zusammengeschnitten von unserer lieben Katharin Henny. Die
hat sich nochmal durchs Archiv gewühlt und hat thematisch passende, zusammenstellende Tabs geschnitten.
Ja, es ist letzte Stunde vor den Ferien sozusagen. Und generell ist Ferienstimmung. Hier in NRW stehen die Schulferien jetzt gerade kurz bevor. Und wir dachten, da trifft es sich gut, wenn wir unsere beiden Podcast-Praktikantinnen Chiara und Milla nochmal hier in den Podcast holen für ein kleines Catch-up.
Yes!
Ihr werdet die sie alle noch kennen. Und wer die beiden nicht kennt, der sollte sich nochmal die Folge anhören, in der die beiden uns begleitet haben, eine ganze Folge lang. Das war die Folge Sephora Kids / Friday vom März 2024. So lange ist es schon her. Ja, und seitdem machen wir mit den beiden in unregelmäßigen Abständen hier einen kleinen Talk, weil ich sag mal, es ist immer gut, jemanden aus der Gen Alpha zu kennen.
Ja.
Ja, das tut uns gut.
Genau.
Wollen wir die beiden nochmal ancallen?
Ja, schick denen doch mal einen Link und dann laden wir die hier in unseren Call ein.
So, da sind sie.
Hallo, Chiara und Milla.
Hallo.
Hi, ihr beiden. Na, wie geht's? Habt ihr letzte Schulwoche?
Ja.
Wann gibt's Zeugnisse? Waren die schon oder am Freitag?
Freitag. Am Freitag gibt's Zeugnisse. Mal sehen. Eigentlich richtig gut dieses Jahr, Milla, oder?
Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben ganz gut durchgezogen.
Mhm. Ja, ne?
Das freut uns. Ich kann gerade nicht genau einschätzen, ob das ironisch ist oder nicht. Also war es ein gutes Schuljahr?
Ernst gemeint.
Man hat es hinter sich, das ist die Hauptsache.
Das auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Jahr ist sehr gut ausgefallen. Also, wir haben schon mal ein Zeug gelebt für die 10. Ne?
Schön, das heißt, ihr kommt jetzt in die 10. Klasse und davor schön Sommerferien.
Ja, freue ich mich auch schon drauf.
Ja, cool, dass wir uns hier mal widersprechen. Wir haben ja hier eine beliebte, in unregelmäßigen Abständen wiederkehrende Rubrik, ein kleines Spiel, was wir mit euch gerne spielen.
Das ist ja damals entstanden, als ihr unsere Podcast-Praktikantin wart. Und es ist ein Spiel, wo wir uns gegenseitig Begriffe abfragen, nämlich Begriffe, die jeweils in unserer Generation verwurzelt sind. Denn wir sind ja aus unterschiedlichen Generationen. Ihr seid Gen Alpha. Caro und ich sind so eine Mischung aus Millennials und Gen Z.
Nein,
Millennials.
Wir sind Gen Z. Wir zählen zu Gen Z.
Wirklich?
2010 ist so dieser Übergang. Der ist in beiden drin. Gen Alpha und Gen Z.
Ihr seid auch so ein Grenzfall, wie wir.
Gen Z, weil das klingt besser als Gen Alpha.
Okay.
Also wir identifizieren uns damit auch nicht. Also wir verstehen das nicht. Milla, weißt du, was die da machen? Also ich verstehe das damit auch nicht. Nee, also das ist doch so. Das versteht man einfach nicht. Wir sind kein Gen Alpha. Wir leben einfach in einer Generation. Oh mein Gott. In einer Generation, wo wir in Gen Alpha mit drin sind. Aber eigentlich sind wir nur so Mitläufer irgendwie.
Aber trotzdem kriegt ihr natürlich ganz andere Sachen mit als wir jetzt.
Ja, wir fühlen uns dann immer wie so Greise, wenn wir uns mit euch unterhalten.
Ja.
Weil wir haben da zum Beispiel solche Begriffe euch abgefragt wie Außenwette, was für uns ein großer Begriff war in der Kindheit. Konntet ihr nichts mit anfangen, dann habt ihr uns gefragt, was Ick heißt. Mittlerweile haben wir es gelernt, damals war es für uns neu. Und ihr wisst natürlich, was auf dem Pausenhof gerade die Trendwörter sind, wo wir da nicht mehr mitkommen. Und wir müssen ja natürlich immer ein bisschen euch anzapfen, die Jugend, damit wir noch frisch und jung bleiben und jugendlich rüberkommen in der ARD-Audiothek. Ja,
wir sind sehr gespannt, was ihr diesmal vorbereitet habt. Wollt ihr direkt anfangen mit dem ersten Begriff?
Ja, aber ihr müsst entscheiden, ob erst schwer oder erst einfach.
Mach mal erst einfach und dann schwerer.
Ja, wir sind nicht so, wir sind ein bisschen müde.
Kurze Frage voraus. Hat einer von euch beiden in der Schule Französisch gehabt?
Ja.
Ich auch, aber ich war ganz schlecht.
Aber der Begriff ist immer noch, also es ist ein bestimmter Trend dahinter. Und zwar, das ist, würde ich sagen, nicht der neueste Trend, aber das ist auch was, was ich im Moment sehr oft benutze. Und das benutzt man eigentlich immer noch so unter Mädchen schon auch teilweise. Und zwar à la poubelle.
À la poubelle. Ich weiß, dass...
Ich habe keine Ahnung. Weiß,
poubelle heißt Mülleimer. Deswegen würde ich sagen, es ist sowas wie, es ist ein fancy Aussage wie, das ist Trash.
Ja, ungefähr. Aber das ist, also es gibt so einen Mann auf TikTok, der macht immer Videos damit. Und der macht es dann immer so, der zählt so Sachen auf zum Beispiel. Also der macht das auf Englisch. Ich mache das jetzt mal auf Deutsch. Also er hält beim ersten Date nicht die Tür auf.
À la poubelle.
Oder so. Keine Ahnung, er stellt dich nicht seinen Eltern vor.
À la poubelle. Macht komplett Sinn.
Videos davon. Deswegen sagt man immer so, keine Ahnung, wenn ich mich mit Freundinnen über Leute unterhalte und ich sage irgendwie, ja, die haben das und das gemacht und das finde ich das schlecht, sage ich immer à la poubelle. Das ist so.
Das ist ein Hammerbegriff. Und den werde ich mir aneignen.
Ja, das finde ich super.
À la poubelle.
Das hat sich schon gelohnt jetzt.
Ja,
mega.
Wieder was gelernt.
Miguel, was hast du hier vorbereitet?
Wollen wir es schon mal umdrehen? Also ich habe euch einen Begriff mitgebracht und ich bin gespannt, ob ihr euch vorstellen könnt, was das sein könnte. Und zwar ist es das Wort gruscheln.
Ja, aber
das kuscheln.
Grunzen, kuscheln.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, lästern.
Nee, nicht
Nein.
ganz.
Ich hätte so gesagt, so, keine Ahnung, so gruscheln.
Gruscheln, ja. Habt ihr das jemals schon mal gehört? Könnt ihr euch noch nie gehört?
Genau, kuscheln und grunzen. Das ist so eine Mischung.
Das ist schon eine gute Fährte mit der Mischung.
Ja.
Es ist tatsächlich kuscheln mit drin. Es ist eine Mischung aus kuscheln und
grüßen.
Und es wurde benutzt auf unserem Social Media SchülerVZ. Man konnte da Leute gruscheln.
Dieses Was? Habt ihr SchülerVZ schon mal gehört?
StudiVZ war dann der Nachfolger oder das war dasselbe quasi. Und da konnte man, wie bei Facebook, gibt es doch diese Anstupsfunktion.
Ich bin nicht auf Facebook.
Ja, natürlich.
Okay, hätten wir auch Anstupsen fragen können.
Genau, Anstupsen hätten wir auch fragen können. Und gruscheln war so ähnlich. Also man konnte einfach Leuten wie so einen kleinen Gruß, einen liebevollen Gruß schicken. Ja. Und das hieß dann, okay, Caro hat mich heute auf StudiVZ angegruschelt.
Es klingt komisch.
Da konnte man dann viel reininterpretieren, nehme ich auch.
Es klingt komisch, aber die Idee dahinter ist süß. Also wenn man so eine andere Redewendung ist, aber ist eigentlich nicht süß, glaube ich.
Keine Ahnung, vielleicht.
Aber ja, gruscheln klingt ekelhaft.
Sehr grunzend, irgendwie immer mit so gruscheln. Ich finde es so irgendwie.
Ja, es hat was Anstößiges.
Ich finde das so ein ekelhaftes Gruscheln. So, ich betatsch dich jetzt mäßig. Entschuldigung.
Siehst du, wir sind hier richtig heute im Auftrag der Generationsverständigung unterwegs. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob ihr noch einen Begriff habt, wo wir dumm aus der Wäsche gucken.
Okay, ich habe ein sehr, sehr großes Thema. Und das ist nur ein Teil davon. Ich werde dir deine Sache sagen, beziehungsweise ein paar Wörter. Und ich bin gespannt, ob ihr da irgendwas mit anfangen könnt. Und zwar tum 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 tum
Sahur. Tung, 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 Sahur. Larili, larila, Bombadillo, Crocodilo, Ballerina, Cappuccina. Ich bin komplett drin, Leute. Italian Brain Rot liebe ich.
Ja, aber Caro, weißt du tatsächlich, was das bedeutet mit tung, 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 Sahur?
Nee. Da hast du mich jetzt.
Ja, toll. So tief bist du auch nicht drin. Ja, ich weiß auch gar nichts.
Ich weiß, wie der aussieht. Ich weiß, wie Tung 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 Sahur aussieht. Und ich weiß, dass er eine Affäre hatte mit Ballerina Cappuccina.
Hallo, holt mich mal ab. Ich check gar nichts.
Also das ist so ein Trend. Und das sind so, das ist Italian Brain Rot. Und das sind dann immer so Figuren.
Also KI-generierte
Sahur. Das sind so KI-generierte Sachen. Und da gibt es immer, was weiß ich für Storys, was es da gibt. Und dann gibt es zum Beispiel Tung 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 Sahur, hat eine Affäre mit Ballerina Cappuccina.
Genau. Habt ihr einen Lieblingscharakter?
Boah, das ist sehr schwer. Aber ich würde sagen,
Nabula ist mein Favorite.
Meiner ist Burbaloni Lulilolli.
Das habe ich auch noch nie gehört. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu advanced.
Das ist dieses Capybara-artige Tier.
Ach so, doch.
Ja.
Oh mein Gott, cool.
Wie heißt doch mal diese Kuh? Saturnita.
Lavacta Saturna Saturnita.
Ja, die finde ich auch super.
Die ist Hammer.
Das klingt auch ein bisschen wie letzte Woche die My Little Ponies, die Caro aufgezählt
hat. Genau, da dachte ich mir so, das ist kurz vor Brainrot. Ja.
Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber nur der Überbegriff für diese ganzen Figuren ist ja Italian Brainrot. Aber was sich dann drunter befindet, sind sehr viele unterschiedliche Sachen, da das wirklich auf KI erstellt ist. Zum Beispiel bei Tung 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 Sahur habe ich gehört, dass das irgendwo aus dem Asia-Raum kommt. Also es macht auch sehr, sehr vielen Kindern Angst. Aber das kommt angeblich von einer Tradition, Also wenn man sich dieses Bild anschaut von Tungtungtungsavul, sieht man hinten so ein Haus und man sieht auch diese so eine Glocke. Es gibt dann immer in dieser Tradition so jemanden, der dann auf diese Glocke schlägt und das macht irgendwie diesen Tungtungtung-Sound, so, also dieses
Ah.
Geräusch. Aber das ist auf jeden Fall nicht italienischer Brainrot. Also sehr, sehr viel, was wirklich unter Italian Brainrot verstanden wird, kommt nicht richtig aus Italien. So leider, da ich Italienerin bin, verstehe ich auch sehr viele von den Sachen. Also jetzt zum Beispiel zu Bomadillo Crocodillo, das sind Sachen, die man teilweise politisch eigentlich nicht vertreten kann. Sehr viele Dinge sind wirklich verwerflich, die da gesagt werden auf dieser Sprache. Und es ist traurig, dass das auf den Socials einfach nicht verstanden wird, weil sich da viele keine Gedanken drüber machen und eher drüber lachen
Wegen
und
dem Kriegssachen.
genau, es geht quasi darum, in Brainwave von Bombadillo Crocodilo geht es zum Beispiel darum, dass der sagt, ja, wir bombardieren jetzt Kinder in Gaza.
Wirklich?
Und ja,
Das habe ich noch gar
und
nicht mitbekommen.
eben, das versteht man halt einfach nicht.
Also es sind quasi KI-generierte Aussagen, die da getätigt werden, die dann nicht groß hinterfragt werden und nicht eingeordnet sind. Das ist natürlich
Ja.
aktuell eh eine große Gefahr.
Oh mein Gott.
Ja, das ist immer voll schlimm, wenn ich in der Bahn oder im Bus sitze und dann plötzlich die Kinder vor mir, keine Ahnung, 5 Jahre, gucken sich an. Tung, 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 Sahur. Ich gucke die so an, ich so. Und dann so der nächste, Lili, li, Larila. Und ich sitze so dahinter und denke mir so, Hilfe.
Ich habe auch noch einen Begriff für euch. Und zwar würde mich interessieren, ob ihr etwas mit dem Wort Freiminuten anfangen könntet. Könnt ihr euch vorstellen, was Freiminuten sind?
Jede Minute Pause macht.
Ja, eigentlich ist auch so 5 Minuten Pause in der Schule.
Nein, aber ja, könnte man sich darunter vorstellen. Freiminuten waren früher bei bestimmten Handytarifen, konnte man nur eine bestimmte Anzahl an Minuten kostenlos telefonieren. Und danach wurde es arschteuer. Und diese Minuten, die man frei telefonieren konnten, hießen Freiminuten. Aus einem Land vor unserer Zeit.
War das dann täglich, hatte man da bestimmte Minuten oder
Ich
war
glaube
das dann so?
monatlich, oder? Es war wirklich monatlich hatte man dann nur eine bestimmte Anzahl an Minuten.
Wie viel waren das dann so ungefähr?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Wie viel waren das, Caro? So 60 Minuten im
Da
Monat?
weiß ich gar nicht genau. Ich hatte, glaube ich, nie so einen Vertrag. Ich hatte immer so prepaid. Das war dann immer halt, war mein Guthaben
Dann
halt
war das
weg.
leer, dann konnte man dann nicht mehr
Genau.
telefonieren.
Musste man neues Guthaben kaufen.
Unglaublich, oder? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Große Augen gucken mich hier an durch diesen Google-Call.
So, wenn man dann so gossipen muss oder so, was macht man dann?
Ich
60
telefoniere
Minuten?
leistens 2,5 Stunden.
Dann sagt man, du musst mich anrufen, ich habe keine Minuten mehr.
Ja, oder
So war
man
das
musste sich
damals.
treffen.
Ah, mein Gott. Okay, ja. Und
Ja.
dann bin ich froh, dass es Digitalisierung gibt.
Ja. Ja.
Okay, ihr seid wieder dran.
Ich habe noch einen.
Ja, Miller.
Ich habe Schere.
Schere kenne ich. Schere war auch in der, kenne ich von Susanne Daubner. Die hat das vorgelesen bei den Jugendwörtern. Ist Schere sowas wie Schade?
Nicht wirklich. Also Schere, man sagt ja immer, wenn man Schere macht, macht man ja den hier Schere.
Ja klar, macht
Das
man.
ist dann, sorry. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Freundin warte und dann ist die Nachricht schon zu spät und dann will die so sorry sagen, sagt die so Schere.
Ah, sowas wie meine Schuld. So,
Ja,
warum Schere? Was
einfach
hat
so
es mit einer
wie,
Schere zu
sorry,
tun?
tut mir leid, so. Und dann ist es so freundschaftlich gemeint. Das ist
Ah.
aber manchmal richtig unangenehm, wenn man, ich sag das halt relativ oft zu meinen Freunden, so
Aber woher kommt
Schere.
das Wort Schere dann?
Keine Ahnung.
Schere.
Man sagt einfach Schere, wenn man sich
Ich
entschuldigen
glaube,
will.
das ist vom Gaming. Ich glaube, das ist aus dem
Das
Gaming-Bereich.
ist so mystisch. Immer die neuen Jugendwörter des Jahres, die ich nicht kenne, dann heißt es immer, die sind aus dem Gaming-Bereich. Und da bin ich gar nicht zu Hause. Deswegen
Ich auch
verpasse ich
nicht.
ganz viel. Genauso wie plötzlich das Wort Mittwoch Jugendwort war irgendwann mal die letzten Jahre. Und ich war so, woher kommt das? Aus dem Gaming-Bereich.
Ich habe noch ein Wort. Ich habe noch Spiderschwein.
Da muss ich jetzt aber lachen. Gutes Wort, guter Call, Spiderschwein. Wisst ihr, was ein Spiderschwein ist?
Nee, keine Ahnung, irgendwie ein Schwein, was sich schnell bewegt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, die
Nee.
Auflösung ist gar nicht so funny, ne?
Nee.
Ist das eine Beleidigung?
Ist keine Beleidigung. Schaut ihr noch Simpsons?
Ja, so mal hier und wieder. Aber jetzt nicht so wirklich kontinuierlich. Ich habe mal so Ausschnitte auf meiner For You und dann gucke ich mir
Okay.
die alle mal.
Es gab nämlich einen Simpsons-Kinofilm 2007 und dort gab es einen.
2007 war
2007, so
der.
lange ist das her. Und dort gab es einen Charakter, da hatte Homer, glaube ich, hatte dieses
Mit dem
Haustier, hatte ein
Schwein.
Schwein und hat das immer so an der Decke lang gehoben. Und dann war es wie Spider-Man, konnte sich das so an den Wänden bewegen und hat er immer gesagt: Spider-Schwein, Spider-Schwein. bei der Schwein.
Es wird nur lustiger, wenn man das so detailliert erklärt.
Ja, ich erkläre den Gag
Muss
hier.
Man dabei gewesen sein, ja. Ich glaube. Das
Spider-Schwein-Era.
Ja.
Fanden wir so lustig.
Das war wirklich das Lustigste, was man sich vorstellen konnte, war das Spider-Schwein. Das müsst ihr euch mal angucken.
Ja, das ist bestimmt auch lustig. Also ich stelle mir das auch schon eine richtig tolle Zeit vor. So eure Jugend. Bin ich eigentlich richtig neidisch drauf.
Das fühlt sich genauso an, wie wenn ich mit meiner Mutter über die 80er rede. Oh, das muss so toll gewesen sein.
Ja.
Naja. Wir sind alt, Miguel.
Ja, das werde ich auch nachher in meinen Tabs wieder merken.
Okay, habt ihr noch irgendwas vorbereitet? Weil ansonsten würden wir euch mal in eure Sommerferien entlassen, hier auch bei uns im Podcast. Ihr habt wieder abgeliefert für dieses Jahr.
Ja, ich hätte noch eine letzte, ganz kleine Sache. Mhm. Und zwar habe ich letztens tatsächlich meine alte Grundschullehrerin auf der Straße getroffen. Und sie hat mir erzählt, dass sie mich letztens im Podcast gehört hatte. Und
wirklich?
Nein.
Ja, also eine stolze Podcast-Hörerin.
Der Podcast für die Grundschullehrerin, das ist hier Too Many Tabs.
Too Many Tabs.
Ja, das heißt, die hört uns.
Genau. Und ich hoffe, sie das jetzt hier aufhört. Das bin ich sehr traurig. Aber
ja, dann grüßen wir die alle ganz lieb.
Genau, darauf wollte ich zukommen. Also einmal ganz, ganz liebe Grüße.
Liebe Grüße auch von uns. Ja, ey, vielen Dank euch, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt, kurz vor den Sommerferien.
Ich freue mich schon wieder auf nächstes Mal.
Ja.
Auf das nächste Quiz. Das macht immer sehr viel Spaß mit euch.
Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch jetzt einen ganz, ganz schönen Sommer. Ganz viel Glück bei der Zeugnisvergabe und so weiter und so fort.
Und einen guten Start in die 10. Klasse und dann hören wir uns irgendwann im Herbst mal wieder.
Ja, und dann seid ihr nämlich in der 10. Klasse und dann seid ihr selber schon alt. Hahaha. Und dann müssen wir wieder mal Begriffe raten.
Niemand ist alt. Bis man nicht stirbt, ist man nicht alt.
Okay.
So, das sind ein paar persönliche Worte.
Alles klar, ihr beiden. Dann macht's gut und bis bald mal wieder.
Bis dann. Tschüss.
Ja, danke an euch auch. Danke an euch. Tschüss.
Ach, wie schön, wie schön.
Ich bin wieder komplett inspiriert und beflügelt von dieser Gen Z/Gen Alpha Energy.
Ja, das muss ich bei mir jetzt erstmal wieder setzen. Da muss ich mir wieder kleine Vokabelkärtchen schreiben. Und Sachen lernen, auswendig lernen.
Bevor wir jetzt in die Tabs gehen, dürfen wir natürlich hier ein letztes Mal vor unserer Sommerpause noch von unserer Tour erzählen, /Werbung machen.
Wir gehen auf Tour? Wir?
Gehen auf Tour.
Wir mit Too Many Tabs? Diesen Herbst?
Ja,
diesen Jahres noch?
Zwischen Oktober und Dezember.
Wirklich?
In 13 Städten in der Dachregion.
Mittlerweile sind es 13 Städte. Hatten wir nochmal
Zusatztermine?
Hallo,
keep up.
Wir hatten Zusatztermine?
Ja,
wo denn?
In Essen.
Und auch in Düsseldorf auch?
Und auch in Hannover.
Und auch in Hannover. Also das sind die drei Zusatztermine, die jetzt hier in NRW und Hannover dazugeschaltet wurden, weil Köln und Rösrath schon ausverkauft ist.
Einige Städte sind schon ausverkauft, beziehungsweise sind kurz davor ausverkauft
Aschaffenburg
zu sein.
Auch. Ja. Rösrath, Aschaffenburg, unsere Heimatstädte haben delivered, sind ausverkauft. Berlin ist schon ausverkauft. Frankfurt ist ausverkauft. Leipzig und Köln. Das heißt, wenn ihr jetzt noch dabei sein wollt, zum Beispiel in München oder in Stuttgart.
Oder in Zürich.
In Zürich oder in Hamburg. Da gibt es noch einige Tickets, bei manchen Städten mehr, bei manchen weniger. Aber schlagt doch gerne zu, wir würden uns da sehr freuen, wenn wir so
das
viele
Das sagen wir jetzt hier
euch
nicht wegen künstlicher Verknappung und so. Es ist wirklich teilweise knapp. Also schlag da noch zu.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir euch da sehen und wir dann da euch eine kleine Show auf die Bühne legen dürfen. Ja. Wir werden Vampirkostüme anhaben. So viel können wir schon mal verraten.
Vampirpiraten von Atlantis.
Das ist nämlich unser Theme dieses Mal und das Motto ist Shadow of the Sea.
Es wird alles etwas magisch.
Das ist einfach vielversprechend. Was will man eigentlich mehr? Wir werden Tabs schließen, wir werden hier Kostüme anhaben. Ihr hoffentlich
das
auch.
Das war es auch schon hauptsächlich.
Und das war es dann auch. Ja. Dann machen wir Podcast auf der Bühne.
Da freuen wir uns drauf, euch da zu sehen.
Richtig.
So, und jetzt aber wirklich, guck mal, Wahnsinn, wie viel uns schon verquatscht haben.
Meine Güte, jetzt schon. Und es sind noch nicht mal, ist noch nicht ein Tab geschlossen.
Aber jetzt. Ja, unfassbarerweise sind die Welse immer noch Thema.
Ich hab's befürchtet.
Jetzt wird ja gerade überlegt mit den Schüssen da von der Polizei, ob das jetzt so okay war oder nicht. Es begleitet uns weiterhin. Und deshalb schließe ich hier nahtlos an die Thematik Sommerlochtiere in deutschen Gewässern.
Wie schön. Apropos Wels möchte ich noch kurz anmerken, dass Anja Rützel demnächst in ihrem Podcast Studio Schnabel wohl mit dem toten Wels sprechen möchte.
Ach.
Sollte ich nochmal durchgeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon passiert ist oder demnächst passiert. Guck da gerne bei Anja Rützel. Frag die zur Not. Schreib dir eine DM. Die wird mit dem toten Wels noch plappern, meinte sie. Plaudern.
Ja. Also wie angekündigt, habe ich mich jetzt nochmal eingehend mit der Thematik Thematik Kaiman Sammy auseinandergesetzt. Und da habe ich wirklich gestaunt, was da in Deutschland los war. Erstmal, hättest du auf Anhieb gewusst, was ein Kaiman ist?
Nein.
Die Kaimane sind eine Unterfamilie der Alligatoren.
Ach, ich habe den jetzt eher so aalmäßig.
Innerhalb der Krokodile.
Es ist ein Krokodil?
Es ist ein Krokodil.
Und die gibt's in Deutschland?
Eigentlich gibt's die in Südamerika. Mit Ausnahme der Krokodilkaimane. Warum die jetzt Krokodilkaimane heißen, keine Ahnung. Die gibt's auch in Mittelamerika. Also, es ist eigentlich ein Südamerika-Ding mit den Kaimanen. Aber hier gab es jetzt einen in Deutschland. Wir sind im Jahr 1994. Helmut Kohl ist Kanzler. Fußball-WM in den USA. Forrest Gump läuft in den Kinos. Es gibt eine ganz neue Sitcom namens Friends. Kurt Cobain ist gerade gestorben. Meatloaf ist 9 Wochen Nummer 1 der deutschen Charts mit I Do Anything for Love. Und was ist noch Wichtiges im Jahr 1994 passiert?
Ich war noch nicht geboren. Du bist geboren worden.
Ja, ich wurde geboren. Genauer gesagt sind wir im Juli 1994 im Hochsommer. Zum Zeitpunkt der Kaiman-Sammy-Saga war ich 6 Monate alt. Habe es also dementsprechend aufmerksam in den Nachrichten verfolgt, was da alles so los war. Und bei Kaiman Sammy handelt es sich ja um einen entlaufenen Kaiman, der einige Tage im Sommer 94 Deutschland terrorisiert hat. Und zwar ist er aufgetaucht in einem Baggersee bei Dormagen.
Wie schön, da passt er doch hin. Ja. Aber wie ist er da hingekommen?
Ja, das fragt man sich jetzt. Wie kommt so ein gefährliches und recht exotisches Tier wie ein Kaiman in einen Baggersee bei Dormagen?
Ja.
Und das kann dir der Halter des Kaimans, Sammy, selbst erzählen. Aber Miguel, wie stellst du dir jetzt so einen Menschen vor, dem ein Kaiman entlaufen ist? Also ein Krokodil. Und der ist jetzt in so einem Baggersee da frei unterwegs und irgendwie alle fragen sich, was passiert jetzt mit dem? Wie stellst du dir so einen Menschen jetzt vor im Interview?
Cowboyhut. Jemand, der auch mal bei Zoo Zayak einkauft.
Ich meine jetzt eher so von der Anspannungslage her, von den Emotionen her.
Naja, wahrscheinlich ist er ein bisschen aufgewühlt, ein bisschen zerstreut und panisch, weil er ist jetzt nur mal schuld, dass ein Raubtier in einem Baggersee ist, ne?
Ja, mhm.
Ich habe gestern Nachmittag meinen Kaiman mit hier hingebracht, zum Sonnen zuerst.
Zum Sonnen?
Ja, ich wollte nur ein bisschen die Sonne wegen UV-Licht und so, das brauchen die ja.
Das ist gesund für einen Kaiman.
Mhm. Und dann habe ich ihn halt auch später ins Wasser gesetzt und dann ist er mir von der Leine abgerissen.
Ich kann mir nur erklären, dass da irgendwie ein Materialfehler am Halfter war, weil der ist getaucht im Wasser und dann wollte ich ihn wieder hochziehen. Also auch nicht dran gerissen oder so irgendwie, dass er dadurch abgerissen ist. Und nur leicht wieder hochgezogen und dann abgerissen, direkt getaucht. Ich noch hinterher gesprungen, mit den Händen gesucht, aber war schon weg.
Er ist die Ruhe weg.
Ja, dann war er schon weg.
Na, so ist das jetzt nur mal.
Ja, passiert, ne?
War mich passiert Kaiman, den besten
Kaiman-Besitzer. Hab ich mitgehabt zum Sonnen, haben uns hingelegt, dann guck ich nach, Kaiman weg, guck ich nochmal nach und war weg, ne? Also am 10. Juli 94 entwischt Kaiman Sammy seinem 22-jährigen Halter Jörg und verschwindet im Nievenheimer See im Baggerloch. Ja, und wir sind in Deutschland im Sommerloch. Natürlich ist diese Story komplett abgegangen. Alle deutschen Medienhäuser haben ihre ReporterInnen nach Dormagen geschickt, an den Baggersee, zur dramatischen Jagd nach Kaiman Sammy. Und interviewt werden natürlich jetzt zahlreiche AnwohnerInnen und Badegäste und unter anderem auch ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt, der ganz und gar nicht beunruhigende Nachrichten für ganz Deutschland hat.
Ich bin zufällig ein Badender, das Tier berührt und dieses Tier kommt in Stresssituationen, ist dann zuschnappt. Und zwar nicht so wie ein Hund, dass es reinbeißt, sondern es nimmt gleich Gewebe raus. Das ist also sehr gefährlich. Da sind dann also gleich Fleischbrocken weg.
Da sind gleich Fleischbrocken weg.
Also das ist wirklich jetzt eine gefährliche Sache.
Ja, das kommt gut in den Nachrichten. Da sind gleich Fleischbrocken weg. Der ganze Badesee wird gesperrt, obwohl der Halter Jörg beteuert, der ist absolut zahm und greift mit Sicherheit hier keine schwimmenden Leute an. Hab ich in einem Artikel gelesen, Sammy lief bei mir in der Bude frei rum, sagt Zars, ein damals arbeitsloser Elektriker. Der hat bei mir am Bett gepennt.
Also, und da waren keine Fleischbrocken weg. Dann.
Der hat anscheinend mit dem jede Nacht in einem Bett, hatte sich das Bett geteilt mit seinem Kaiman. Und soweit ist es immer gut gegangen. Aber trotzdem waren jetzt alle sehr beunruhigt.
Jetzt komme ich hier hin, die Anna ist geschlossen, ein Kaiman ist hier dran. Wer erlaubt sich denn solche Dinger hier? Ist ja unmöglich. Also ich will da nicht mehr schwimmen. Da habe ich gesagt, nicht? Gut, ich sehe ja im Fernsehen, wenn sie zum Beispiel so einen Amazonafilm bringen, nicht? Wie die Kaimane rumschwimmen, wenn sie die Menschen angreifen.
Ja, unmöglich.
Ja. Die Bürger hatten Angst. Ein Krisenstaat trat zusammen,
Was war zu tun?
Wenn wir mit einem Echolot den See ableuchten, dann können wir feststellen, wo er ist. Und wenn wir ihn haben, können wir ihn verfolgen. Das können wir zur Tageszeit machen. Und für die Nachtzeit, da ist mir der Einfall gekommen, es gibt Restlichtaufheller, die nutzt die Bundeswehr und Infrarot-Sichtgeräte.
Was?
Da nutzt man die Wärmestrahler.
Also sie versuchen jetzt wirklich alles, um diesen Kaiman aus diesem Baggersee im Dormagen rauszubekommen.
Es gibt einen Krisenstab Kaiman-Sammy. Sie gehen mit Echolot, sie gehen mit allem Bundeswehrtechnik jetzt an dieses Baggerloch ran. Schleppnetze, Kescher, Gewehre, alle Versuche, diesen Brillenkaiman an Land oder im Wasser einzufangen, schlugen fehl. Es gab einen Brunftruf-Imitator, der zur Rate gezogen wurde. Es wurde ein Köder aus blutigem Rinderfilet ausgelegt. Aber Sammy ist auf nichts eingegangen. Er hat sein Ding gemacht dort im Baggerloch.
Er hat sich nicht mehr gezeigt.
Nein, mehrmals kamen Feuerwehrleute in Schlauchbooten. So gab es auch 2 Meter an ihn ran. Also man hat ihn schon hin und wieder mal da langschwimmen sehen. Aber er ist immer wieder abgetaucht und war verschwunden. Und dann, in der 3. Nacht nach Sammys Ausreißen, kam dann die niederschmetternde Meldung.
2 heute früh, dann peitschten plötzlich 3 Schüsse durch die Nacht. Ein Jagdgewehr traf den Kaiman. Sammy soll wie ein Stein auf den Boden gesunken sein.
Aufatmen in Dormagen.
Mit 3 gezielten Schüssen will die Polizei das Reptil am frühen Morgen erlegt haben.
Der Badesee in Dormagen bei Köln bleibt aber noch geschlossen, denn die tote Echse wurde noch nicht gefunden.
Das gibt einem dolle Wels-Vibes, auch mit diesen 3 Gott. Schüssen von der Polizei. Ja. History repeating itself.
Ja.
Ja, diese ganzen tollen News-Zusammenschnitte übrigens stammen von dem YouTube-Kanal Stadt Dormagen. Wirklich ganz toll. Ja, die Meldung, Kaiman Sammy ist erschossen worden. Mit 99%iger Sicherheit sei einer von 3 Schüssen auf ihn tödlich gewesen, teilte die Polizei mit. Sammy der Kaiman, oder wie er inzwischen genannt wurde, das Monster von Loch Neuss, war
sehr gut.
Tot.
Ja, Sie haben es schon gehört, Sammy lebt.
Zu 99% war sich die Polizei sicher gewesen, Sammy in der letzten Nacht mit großkalibriger Munition tödlich getroffen zu haben.
Doch das Reptil hat allen ein Schnippchen geschlagen. Es lebt, die Jagd geht weiter. Und unser Augenzeuge vor Ort am Baggersee bei Dormagen ist Matthias Hoffmann. Einen schönen guten Morgen.
Rise like a Phoenix.
Er lebt und die Jagd geht weiter.
Aber wen haben die dann jetzt erschossen? Oder haben den einfach nicht getroffen?
Nee, wie den Wels. Beim Wels hat man ja nicht, ist man nicht durch den Wels-Panzer durchgedrungen. Und ja, vielleicht daneben oder so. Oder angeschossen? Ich weiß es nicht. Man hat ihn auf jeden Fall nicht erlegt. Rise like a Phoenix. Am nächsten Morgen ist er wieder umgeschwommen.
Kann er weiter Dormagen tyrannisieren?
Ja. Er wurde lebendig gesichtet und Überraschung, der war ganz klein. Er ist gar kein Monster, sondern ein Babykrokodil, nur so 70, 80 Zentimeter groß.
Ja, aber das kann mir trotzdem in meinem Baggersee gestohlen bleiben. Wenn ich irgendwo planschen will, dann kommt ein Babykrokodil, nehme ich trotzdem Reißaus.
Ungefähr so gefährlich wie ein Hecht.
Ein Hecht kann mir auch vom Leib bleiben.
Ja, die sollen mir auch alle vom Leib bleiben, aber es war halt einfach, es wurde eine Panikmache da. Der reißt hier Fleischbrocken aus uns raus.
Das war ein bisschen
Monster. Ja, es ist ein kleines Babykrokodil, was natürlich jetzt trotzdem in dem Dormagener Baggerloch nichts zu suchen hatte. Ja, und auf diesen armen Babykaiman wurde die ganze Nacht geballert. Und da halte ich es jetzt genauso wie dieser empörte Mann hier im WDR.
Darauf schießen. Ich sag ja, wenn ich das Tierchen sehe, ist das im Netto. Ne? Das ist ein kleines Tierchen, 70 Zentimeter habe ich hier. Ne? Würde ich nicht schießen.
Nee, würde ich auch nicht schießen.
Starke Worte.
Das arme Tierchen, das dumme nicht schießen.
Ja, sehe ich auch so.
Und ganz Deutschland war auf einmal auf der Seite von Sammy. Inzwischen haben immer mehr Leute gefordert, Gnade für Sammy. Es hat sich ein Fanclub gegründet. Vereine und WissenschaftlerInnen aus ganz Deutschland haben gesagt, lasst diesen Kaiman am Leben. Sogar der NRW-Innenminister Herbert Schnorr von der SPD hat sich eingeschaltet und gesagt, Sammy muss leben. Der Kölner Express hat gefleht, Sammy, bitte melde dich. Die Bild-Zeitung hat gesagt, Sammy darf nicht sterben. Eine Lacoste-Niederlassung hat 10.000 Mark Belohnung ausgesetzt für die Rettung von diesem Kaiman. Alle möglichen Leute haben sich dort eingeschaltet und schließlich hat der Krisenstab der Stadt Dormagen sich dem beugen müssen.
Ist aber interessant, dass es solche Dynamiken trotzdem gab ohne das Internet, oder? Dass sich da dann so diese klassischen Medien eingeschaltet haben, um dann in irgendwelchen Magazinen irgendwie gefeatured zu werden und so.
Ja, plus du hattest halt diese Versicherung von dem Halter Jörg, der ist super zahm, der schläft bei mir im Bett. Also das hat wahrscheinlich auch nochmal viel gemacht in den Köpfen. Wahrscheinlich. Ganz gut gefallen hat mir dann diese Formulierung hierbei explosiv.
Jetzt soll es Gnade geben für Sammy. Das Todesurteil ist aufgehoben.
Ja, gar nicht reißerisch wurde da berichtet, das Todesurteil wurde aufgehoben. Und nach 5 Tagen schließlich hat das Ganze dann ein Ende genommen, weil ein Sporttaucher nämlich da reingeschickt wurde. Und der hat den Kaiman entdeckt, 1 Meter unter der Wasseroberfläche, mit bloßen Händen eingefangen. Danach hat sich Sammy, danach hat sich Sammy erstmal im Kölner Zoo erholt. Dann wurde er in den Tierpark Falkenstein in Sachsen verlegt. Und der Besitzer Jörg hat dann vor verschiedenen Gerichten darum gekämpft, doch sie doch bitte den Sammy. Ich will den Sammy doch wieder haben.
Oh.
Ja, der durfte ihn zeitweise wieder zu Hause bei sich aufnehmen. Aber dann ist er endgültig gescheitert, 98, vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Und auch den TierpflegerInnen in Sachsen wurde der Kaiman irgendwann ein bisschen zu dolle. Der ist nämlich dann doch sehr, sehr groß geworden und hat auch die ein oder andere Person da mal
geschnappt.
Geschnappt.
Mal Hallo gesagt.
Ja, da hat man ihn dann irgendwann abgegeben. Ja, und dann irgendwann hat er dann seinen Lebensabend verbracht auf der Alligatorfarm in Hessen. Und da ist
da gibt es eine Alligatorfarm in Hessen?
Ja.
Interessant.
Und da ist er 2013 im Alter von 24 Jahren gestorben.
RIP.
RIP. Dieser Kaiman war aber seitdem berühmt und wurde noch häufiger von RTL-ReporterInnen jetzt im Zoo besucht, wie es dem jetzt inzwischen so geht, wenn es inhaltlich mal wieder ein bisschen dünn wurde. Und popkulturell habe ich da auch noch ein Highlight für dich mitgebracht. Denn nur 1 Jahr später kam dieser Banger raus. Mal gucken, ob du den Interpreten erkennst.
Und im Fernsehen fragt ein junger Mann, was hab ich bloß getan?
Das ist Peter Orloff, den kenne ich.
Kleines Krokodil, ohne Krokodil läuft bei mir nicht viel.
Es ist Peter Orloff, den kenne ich aber in erster Linie aus dem Dschungel, muss ich sagen.
Ja, Dschungel 2019.
Ja, da hat er immer so gemacht, ja, das weiß ich noch. Der war immer sehr motiviert.
Er kam aber auch gut an, er ist Dritter geworden.
Ja.
Ja, das ist das Jahr, in dem Evelyn Bodecki Dschungelkönigin geworden ist. Peter Orloff, auch Empfehlung, und der geht auch dieses Jahr auf Tour. Nicht ach, immer nur Werbung schön. Für unsere Tour machen.
Auch mal für die von Peter Orloff.
Auch Peter Orloff ist im Herbst auf Deutschland-Tour. Ja, und noch was habe ich entdeckt, du glaubst es nicht. Es gibt ein Sammy der Kaiman Kindermusical von 1995.
Unglaublich. Das hat die Leute ja extrem lange beschäftigt, diese Geschichte.
Ein Land, ein Fluss, ein kleiner Kaiman. Das kann man sich auf YouTube angucken. Mach das bitte. Und jetzt pass auf. Man denkt jetzt irgendwie, Herz allerliebst, aber dann habe ich mal durch den Song geskippt. Und jetzt guck mal hier die Special Effects.
Boah, sie drehen sich um und haben hinten Krokodile drauf auf dem Rücken.
Das ist unglaublich. Und das sieht aus, als wenn da so 100 Krokodile tanzen.
Aber auf einmal.
Ich war
sie
so
springen
geplättet.
Einfach plötzlich einmal im Kreis und dann sieht man die Krokodile.
Unfassbar.
Ich war so geplättet.
Ich war wirklich geplättet. Kinder, die was können. Kompletter Hammer. Sammy, ein Land, ein Fluss, ein kleiner Kaiman. Schaut euch das an. Und mit diesem emotionalen Höhepunkt verabschiede ich mich jetzt hiermit aus den Kaiman-Tabs und RIP Sammy.
RIP Sammy auch von mir. Vielen Dank, Caro. Ich möchte heute in meinen sommerlichen Tabs ein bisschen in Erinnerung schwelgen mit dir, meine liebe Caro. Meine Kindheits-Sommer-Nostalgie mit euch teilen, denn ich habe letzte Woche zu Hause gesessen und tatsächlich gedacht, so, jetzt ist es soweit, jetzt hätte ich Lust auf eine Ausgabe Sommerwetten, das.
Fühle ich.
Live aus der Stierkampf-Arena aus Palma de Mallorca.
Das war immer ein Highlight, da kriegt bei mir auch sofort irgendein Knopf im Gehirn an, der mir ganz, ganz gute Laune macht.
Ja.
Beim Wort Sommerwetten, das. Da sehe ich sofort diese...
Hast du auch geguckt,
diese, ja, diese Stimmung da, Stierkampf-Arena, Tommy im weißen Anzug.
Ja.
Das war immer was Besonderes, ne?
Sind immer eventreich in die Arena gekommen, entweder auf Pferden eingeritten oder auf einer Harley, habe ich auch gesehen, oder... auch mit einem Stier an der Leine, habe ich auch gesehen. Immer Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker, dann später war da natürlich auch dabei. Fackeln, große Emotionen, große Stars, es ist Sommer. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist mir neulich aufgefallen, als ich Schlagerboom Open Air 2025 die Berge leuchten gesehen habe, dass ich eine Faszination dafür habe, wenn ich im Sommer den Fernseher einschalte und es ist eine Live-Sendung und es ist draußen genauso lange hell wie im Fernseher. Und dann wird es im Fernseher genau gleich dunkel wie bei mir vom Fernseher.
Ja, das finde ich total schön, das stimmt. Das war eh eine ganz tolle Sendung, die Berge leuchten.
Fast so toll wie Sommerwetter. Das wusstest du eigentlich, dass es mal, das ist mir jetzt nämlich wieder bei meiner Recherche untergekommen und es hat eine ganz dunkle Erinnerung geweckt, dass es mal Sommerwetten, das nicht aus der Stierkampfarena in Palma de Mallorca gab, sondern aus Disneyland Paris? Im Euro Disney 2002 war das. Kannst du dich daran erinnern? Hast du das geguckt? Unlocke ich jetzt eine alte Memory von dir?
Irgendwas ist da, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Weil ich kann mich daran sehr, sehr gut erinnern, weil die Kinderwette mich damals so beeindruckt hat. Da war ich nämlich total eifersüchtig auf das Kind, was die Kinderwette gemacht hat, weil der durfte alle Walkaround-Charakter, die es in Disneyland gab, treffen. Die mussten sich in einer Reihe aufstellen und dann musste er die dann hinterher nochmal der Reihe nach aufzählen. Und da war ich total eifersüchtig auf dieses doofe Kind, weil es durfte zu Wetten, das und Disneyland gleichzeitig. Ging gar nicht für mich, naja. Jedenfalls, Wetten, das an sich ist natürlich eine endlos hoch und runter genudelte Mythos-Geschichte, deutsches Kulturgut, bla bla bla. Und dann meistens, wenn man sich wirklich nochmal diese Veranstaltung in voller Länge anschaut, bei weitem nicht so lustig und gut, wie man es in dieser guten alten Kindheitserinnerung hatte. Da spielt dann echt immer viel Kindheitsnostalgie eine große Rolle. Und trotzdem gucke ich immer mal wieder alte Folgen an, weil es ja immer auch so eine gewisse Popkultur-Zeitkapsel ist, weil da ja alles zu Gast war, was Rang und Namen hatte, alles, was relevant war, wurde da besprochen, was hat die Gesellschaft so bewegt, aber natürlich ist alles möglichst an der Oberfläche nur kratzend. Darum taucht Wetten, das ja auch hier und da eh immer mal in unseren Tabs auf. Etwa als wir über Michael Bulli-Herbig gesprochen haben, als er den Schuh des Manitou beworben hat oder als Dieter Bohlen seine Bücher auf der Couch besprechen musste oder als Goleo als Maskottchen revealed wurde. Das war ja dann immer alles bei Wetten, das. Natürlich in der Prime von Thomas Gottschalk, als der noch nicht von Nena Brockhaus bei Bild TV einmal durchradikalisiert wurde, sondern noch als der standhaft Weltstars angekündigt hat. Guck mal, was für eine Power der hier bei dieser Anmoderation hatte, was ich da nochmal gefunden habe. Dieser Elan.
Sie sind Kult. Eric the Cat. Tommy the Spaceman. Paul the Starchild. Und Gene Simmons ist the Demon. Zusammen sind sie Kiss. Say yeah, and I was made for loving you. This is Kiss.
So, das ist doch mal episch gewesen.
Volle Power.
Ja, ja. Ich finde diesen Namen, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Eric the Cat. Tommy the Spaceman. Diese Pausen sind ikonisch. Paul the Star Child. Kiss hat mich natürlich null interessiert als Kind, hat mich gar nicht gejuckt, aber da dachte ich, das muss toll sein. Wie der das angekündigt hat, wie ein Boxkampf. Du merkst richtig, wie er mit dem Körper da reingeht.
Meatloaf.
Meatloaf. Das sind auch alles so.
Rod.
Genau, das sind alles so Namen, die kenne ich, glaube ich, nur aus Wetten, dass.
Chris the Bird.
Status Quo. And I like it, I like it. Und dann geht's los. Und dann werden die Arme nach oben geworfen und alle freuen sich.
Starlight. Express.
Ja, dieser Status Quo-Auftritt, den wir irgendwie alle noch im Kopf haben, das war auch bei Sommerwetten, das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, in dieser Stierkampf-Arena mit über 11.000 Sitzplätzen. Und da wird natürlich dann quasi diese eh schon gigantische Studio-Fernsehproduktion nochmal auf ein neues Level gehoben. Sommerwetten, das ist natürlich immer nochmal ein bisschen epischer als der hier Rotz, der übers Jahr so versendet wurde. Als ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, bin ich auf eine ganz bestimmte Sommerwetten-das-Ausgabe gestoßen, in die ich jetzt mit dir ein bisschen tiefer reingehen möchte. Und zwar ist das die einzige Ausgabe, die Markus Lanz moderiert hat im Jahr 2013.
Oh no.
Ja, das wird ja immer gerne so ein bisschen weggenuschelt, dass Markus Lanz auch mal kurz Wetten, das moderiert
hat. Ja, und ich weiß noch, dass diese Sommer-Wetten, das Folge mit Markus Lanz so hardcore peinlich war.
Ja.
Ich habe die aber irgendwo in meinem Kopf weggepackt. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau alles passiert ist.
Kannst du dich jetzt freuen. Ich habe sehr, sehr viele Clips mitgebracht und werde dich da gleich durchführen. 2 Jahre hat Markus Lanz Wetten, das moderiert, von 2012 bis 2014. Insgesamt 16 Ausgaben. Immerhin doppelt so viele wie Wolfgang Lippert. Der hat nur 8 Ausgaben moderiert. Aber ja, diese ganze Markus Lanz-Ära ist ja insgesamt nicht so gut gegangen.
Nee, das war nix. Satz mit X.
Das war ein klassischer Satz mit X, das war wohl nix. Famously das Katzenmützengate mit Tom Hanks, kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das kann ich mich wohl daran erinnern. Und es war dann auch doch relativ schnell so, dass dann auch die Promis nicht mehr gekommen sind.
Ja.
Schon so ab den ersten Folgen irgendwann, wo sich das auch dann so rumgesprochen hat, dass das nicht mehr dasselbe ist.
Ja, also Tom Hanks saß mit Halle Berry die gesamte Sendung über auf der Couch und es endete damit, dass Markus Lanz um Tom Hanks herum sackhüpfen musste, während er aus Gründen, die heute kein Mensch mehr in Erinnerung hat, eine Katzenmütze aufhaben sollte. Und während der Promotour waren die beiden dann am nächsten Tag im Axel Springer Haus und haben da dann über die Veranstaltung vom Vorabend gelästert.
Drei Stunden, wir verstehen das nicht. Wir sind Amerikaner, wir kapieren nicht, wie eine Fernsehsendung weitergeht und weitergeht und weitergeht. Wenn in Amerika eine Fernsehsendung 3 Stunden laufen würde, wäre jeder Verantwortliche sofort gefeuert.
Naja, willkommen in Deutschland. Willkommen bei Wetten, dass. Das war ja immer Standard.
Das war Standard.
Dass das so lange ging. Und ich sag jetzt auch mal, Sackhüpfen, Katzenmütze ist jetzt nichts so Ungewöhnliches für Wetten, dass. Da sind auch schon schlimmere Sachen als Wetteinlösungen passiert.
Das stimmt. Ja. Trotzdem irgendwie peinlich, dass die dann da so öffentlich sich drüber mokieren. Und der zweite große internationale Fuck-up war ja, als Will Arnett, der Hollywood-Schauspieler, bei Jimmy Kimmel in seiner Late-Night-Show über Wetten, dass gelästert hat.
Actually, I was in Berlin. I did the craziest talk show when I was there.
You did?
Yeah, which was, the show is called Wutz and Dass.
What does that mean?
I think it means what the f*** is happening.
Ja, also auch er hat sich dann darüber lustig gemacht, welche großen Namen in dieser Sendung waren für das, was dann da tatsächlich geboten wurde. Also er hat dann da so eine Wette nacherzählt, wo irgendwie ein Hund, keine Ahnung, Bissspuren von irgendeinem Frisbee erkennen musste oder sowas in der Art.
Der Hund musste das erkennen?
Nee, der Mensch musste das machen.
Okay.
Naja.
Leckzart.
Stimmt. Das gab's ja auch
Leckt
noch.
Sanft.
Das habe ich ja ganz verdrängt.
Leckt wild. Leckt wild. Das war auch eine Kinderwette, ne?
Wirklich, das musste das Kind immer
das
sagen.
Das Kind wollte die verschiedenen Hunde daran erkennen, wie sie die Hand geleckt haben.
Ja, und dann hat es immer gesagt, leckt zart, leckt wild.
Ja. Offenlegung, ich dachte als Kind immer bei jeder Kinderwette, die man da so gesehen hat, kann ich auch.
Ist interessant, weil ich dachte, mit was kann ich da auftreten? Ich kann nichts, aber ich habe mir wohl schon Sprüche zurechtgelegt, wenn Thomas Gottschalk möchte, dass ich irgendeine Opernsängerin XY da küssen muss. Darauf habe ich mich vorbereitet, aber ich konnte nichts vorführen.
Ich wäre mit den Hauptstädten gern da gewesen.
Ja, das hättest du gut
gemacht. Das hätte gar nicht so geknallt da.
Ach, naja, egal.
Also ich hätte alles gern gemacht, außer die Leck-Zart-Wette, das wollte ich nur einfach noch sagen.
Naja, jedenfalls hat Markus Lanz diesen Bums dann übernommen, nachdem Thomas Gottschalk weggegangen ist und es lief alles nicht so gut, obwohl die Neuauflage mit Markus Lanz so schön modernisiert werden sollte. Es gab ein paar Veränderungen, unter anderem eine fahrende Couch, Cindy aus Marzahn als Assistentin, das sollte wohl so eine ironische Anspielung auf Michelle Hunziker sein, dass es dann jetzt eine Person ist, die, weiß ich nicht, eher aus dem Comedy-Bereich ist und so ein Kostüm anhat wie Cindy aus Marzahn, ich weiß nicht genau. Mhm. Und die Lanz-Challenge, in der sich Markus Lanz in verschiedenen Disziplinen mit Menschen aus dem Volke messen sollte. Zum Beispiel Bierkästen-Liegestütze oder sowas in der Art.
Der hat Liegestütz gemacht, genau.
Und insgesamt lief es so von Anfang an nicht so wirklich rund. Also die Kritiken waren recht schnell unzufrieden mit seiner Leistung, mit der ganzen Sendung. Die Quoten gingen auch rasant in den Keller. Und ebenso Peinlichkeiten wie diese Katzenmütze-Geschichte und sowas machten die Runde. Als jetzt dieses große Sommerwetten, das anstand, also die Ausgabe, in die ich jetzt gleich tiefer mit dir eintauchen würde, waren diese Sachen also alles schon im Raum. Das war die Ausgabe vom Juni 2013. Also da waren Chiara und Miller sehr, sehr klein noch.
Da habe ich Abi gemacht.
Und zwar war das die Folge, die in der Kritik des Stern als die peinlichste Sendung aller Zeiten betitelt wurde. Zitat aus dem Text: Die Quoten waren miserabel, die Wetten unter der Gürtellinie und das Publikum unzufrieden. Die Sommerausgabe von Wetten, dass enttäuscht auf ganzer Linie.
Vernichten.
Der Spiegel hat damals geschrieben, wäre diese Sendung ein Stier, man müsse ihn erschießen. Also, es war die erste Ausgabe, in der Wetten, dass in seiner Geschichte unter die 7-Millionen-Marke bei den ZuschauerInnen gerutscht ist. Und als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mich natürlich nochmal gefragt, naja gut, wie schlimm kann das gewesen sein? Und habe mir das Ganze nochmal angeguckt und siehe da, es war wirklich genauso schlimm. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe mir die gesamte Sendung angeguckt, 2,5 Stunden lang, und habe euch hier mal ein paar Highlights zusammengestellt. Also, der eh schon von der Presse geschundene und von Tom Hanks angeschossene Markus Lanz muss nun in die Stierkampfarena und die irgendwie managen. Das ist ja an sich schon mal eine schwere Aufgabe. Und das Ganze muss natürlich mit einem fetzigen Opening schon quasi der rote Teppich ausgerollt werden. Und hier die Ankündigung der, ich sag mal, mehr oder weniger glamourösen Gäste war hier schon sehr vielversprechend.
Hier ist Palma de Mallorca, live aus dem ausverkauften Colosseo Balear, der Kick des Jahres.
Der Kick des Jahres.
Sommer, Wetten, dass die Champions League der Fernsehunterhaltung Verlängerung garantiert. Riesengerangel um die Aufstellung.
Meine Güte.
Hier wow. ist sie.
Jetzt werden die Gäste revealed mit einem Timing.
Forza Italia, Michel Hunziker.
Mhm. Ja.
Comedy-Weltmeister, Paul Panzer.
Comedy-Weltmeister. Also die Gäste werden quasi enthüllt. Oh, Stefan Raab.
Die Lichtgestalt des Entertainments, Stefan Raab.
Die werden enthüllt, indem die an so Bannern da von der Stierkampfarena gelassen werden. Ja.
Deswegen dauert das alles auch so lange.
Oh, da ist ein Fail. 2
Millionen schwere Stars ablösefrei.
Die
Marvin und Rohr. Die Geissens.
Es dauert alles so ewig jetzt
und
schon.
Und die Leute sind alle
direkt aus Hollywood eingeflogen. Schauspieler Gerard Butler.
Also und so weiter und so fort. Ja. Also Gerald Butler ist der einzige Hollywood-Star des Abends. Also es dauert alles jetzt schon ewig, aber die Gäste sind dann revealed und Markus Lanz kommt reingefahren, begrüßt das Publikum standesgemäß, stellt seine Assistentin Cindy aus Marzahn vor und dann werden die ersten Gäste reingebracht. Das sind Michel Hunziker und Stefan Raab. Ist ja schon mal eine gefährliche Kombination, weil Michel Hunziker erinnert jetzt natürlich permanent an die alten guten Zeiten. Während Stefan Raab zu dieser Zeit natürlich noch den Stand hat als erfolgreiche Samstagabend-Unterhaltungsperson, die jetzt in fremdem Terrain agiert. Und Michelle sitzt jetzt quasi zwischen diesen zwei Typen, Markus Lanz und Stefan Raab, die sich direkt darüber beömmeln, dass sie schwanger ist. Und sofort merkt man, dass der Vibe zwischen den dreien total off ist. Also sie sitzt jetzt zwischen denen und muss sich mega unangenehme, super persönliche Nachfragen zu ihrem Privatleben gefallen lassen. Wie war denn der Heiratsantrag? Wie und wann und wo wird denn geheiratet? Wird es denn ein Junge oder ein Mädchen? Wie viel hast du eigentlich zugenommen? Ist deine Tochter auch so hübsch wie du? So aus dieser Schublade die Fragen, während Stefan Raab sich daneben irgendwie die ganze Zeit so keifend beömmelt und sie versucht charmant eine unangenehme Frage nach der anderen wegzulächeln und Markus Lanz ist scheinbar einfach nicht merkt, dass irgendwann so genug ist. Also er haut in einer Tour raus.
Sowas konnte Thomas Gottschalk ja auch gut.
Natürlich, bis zum Schluss bei Helene Fischer.
Genau, bei Helene
zuletzt.
Fischer wollte ich gerade sagen, aber ja, sehr unangenehm.
Ja, und dann kommen dann plötzlich so most random Fragen wie die hier.
Hart, es
Michelle,
ist
wie
wäschst
du dir die Haare morgens? Wie machst du das? Wie duschst du?
Normal, wie alle anderen Frauen auch.
Also wenn du jetzt, ja, aber bei Frauen...
Okay. Ich wäsche dir die Haare.
Ja.
Will er da auf den Duschkopf von Stefan Raab hinaus?
Richtig, aber das weiß natürlich Michelle nicht. Natürlich geht es darum, dass Stefan Raab nur gekommen ist, um seinen merkwürdigen, random Duschkopf zu promoten, den er damals frisch auf den Markt gebracht hat. Und nach diesem eh schon peinlichen Talk kommt nun die erste peinliche Situation mit dem ersten Wettkandidaten. Ein Feuerwehrmann aus Österreich, der eine Feuerwehrleiter mit den bloßen Händen hochkrabbeln möchte. Der ist sehr gut trainiert, so gut, dass Markus Lanz ihn nötigt, seine Jacke auszuziehen, damit er oberkörperfrei neben den beiden Promis auf der Couch Platz nehmen kann, unter dem Gejohle des Publikums, so nach dem Motto, zieh mal die Jacke aus und dann sitzt er da, wirklich so ausziehen. Und aus dieser Reihe Peinlichkeiten gibt es jetzt eine ganze Menge. Ein weiterer guter Moment ist dann bei der Kinderwette, wo Michel Hunziker die Wettpatin ist. Da gibt es den 8-jährigen Kandidaten Cornelius. Und Cornelius wird von Markus Lanz gefragt, wie alt er ist, woraufhin Cornelius sagt, 8. Und du? Eine Nachfrage, die Markus Lanz so kränkt, dass er daraufhin den 8-jährigen Cornelius in einer Tour demütigt und quasi so zurückbeleidigt.
Oh, so eine ähnliche Situation gab es schon mal bei Klein gegen Groß mit Jutta Speidel. Das wollte ich schon mal raussuchen für den Podcast. Das ist die exakt selbe Situation. Das ist dann ganz snappy zu dem Kinderkandidat.
Ja, pass auf, er ist einfach snappy zu dem 8-jährigen Cornelius.
Cornelius, weil du so frech bist, deine Freundin auch mit dabei hier?
Ich hab keine.
So.
Oh. Das ist schon eine hübsche Frau, ne?
Ja.
Und das ist auch eine hübsche Frau, ne?
Also. Ja.
Welche findest du besser von den beiden?
Die.
Welche meinst du?
Die Michelle. Das ist aber
einfach. Der Achtjährige hat keine Freundin.
So,
guck mal. Der Achtjährige, der ist noch ungeküsst. Und welche Frau findest du eigentlich besser? Cindy aus Marzahn oder Michelle Hunziker? Zeig doch mal auf
das
die Frauen.
Das hat aber auch so Tradition, wir wetten, dass die Kinder dann immer so, gib doch mal hier Hillary Swank ein Küsschen.
Das meinte ich doch mit der Opernsängerin. Da habe ich als Kind schon drüber nachgedacht, was ich da wohl sagen
würde.
Ja,
die wurden immer so genötigt, dann da so sich irgendwie so zu äußern.
So, also es ist super unangenehm und es wird so eine komische Konkurrenzsituation zwischen Cindy aus Marzahn und Michelle Hunziker auch aufgemacht, weil Michelle Hunziker war ja die Co-Moderatorin mit Thomas Gottschalk und Cindy aus Marzahn ist jetzt die, in Anführungsstrichen, Assistentin von Markus Lanz. Also die werden permanent verglichen und das Ganze wird jetzt noch weiter gedreht, denn als Michelle Hunziker ihre Wette verliert, ist ihr Wetteinsatz, dass sie in der nächsten Folge Markus Lanz als Assistentin begleitet. Also okay. Sie muss quasi Cindy aus Marzahns Job übernehmen, was, ich weiß nicht genau, wie genau das mit Cindy aus Marzahn besprochen war. Es wirkt in der Sendung so, als würde sie das da auch erst erfahren. was jetzt dazu führt, dass es so eine vielleicht gespielt, vielleicht ernst gemeinte, herbeigezogene Konkurrenzsituation zwischen den beiden herrscht, die Michelle Hunziker sichtlich unangenehm ist. Also es ist auch eine wahnsinnig uncharmante Idee. Und Markus Lanz tut die ganze Zeit so, als würde Michelle Cindy jetzt den Job wegnehmen wollen. Was Michelle immer, nein, natürlich nicht. Blablabla. Also es ist irgendwie total unangenehm und man checkt auch gar nicht mehr, was davon ist jetzt gespielt und was nicht. Erst hieß es dann auch, sie soll Cindy ersetzen, dann später wird es auch so halb zurückgenommen und soll nur sagen, sie soll Cindy assistieren. Also es ist scheinbar gar nicht abgesprochen oder es wird versucht, irgendwas zu retten. Jedenfalls super messy Situation. Dann tritt erstmal Olli Mörs auf mit Troublemaker.
runterkommen.
Zum Runterkommen. Und danach steht wirklich die erste große Katastrophe dieses Abends an. Die Lanz-Challenge, die erstmal auch unnötig kompliziert daherkommt. Es gibt drei unterschiedliche Aufgaben, unter denen das Publikum mit Applaus abstimmen soll, welche Lanz-Challenge der Lanz denn jetzt machen soll.
Okay.
Aufgaben, die gestellt werden von normalen Menschen aus dem Volke. Und er soll sich jetzt quasi messen, entweder im Kugelstoßen, wo dann aber der normale Mensch aus dem Volke auch irgendwie Howard Carpendale ist. Also es sind zwei normale Menschen. Dann ist der dritte ist Howard Carpendale, was gar nicht erklärt wird, warum. Jedenfalls entscheidet sich das Publikum dafür, dass Markus Lanz sich nun im Limbo mit einer Zuschauerin messen soll. Stefanie aus Bochum. So, und für sie geht es um eine Woche auf Hawaii für zwei Personen, wenn sie denn Markus Lanz im Limbo schlägt. Und Stefanie aus Bochum ist ein Mensch mit einem intensen Vibe und erklärt auch direkt ihre Verbindung zum Limbo, das Spiel, was sie jetzt spielen sollen, welche Regeln aber nie wirklich genau erklärt werden.
Du bist du Limbo-Tänzerin?
Nein.
Man muss einfach nicht runter.
Nein, ich habe es vor ein paar Jahren mal in der Karibik gemacht. Dort ist es ein Beerdigungstanz.
Ein Beerdigungstanz?
Ja. Also sie hat es ein paar Mal in der Karibik getanzt. Es ist ein Beerdigungstanz. Wir gucken weiter.
Wer hat denn diese Stange so hochgelegt? Da kannst du ja so durchlaufen.
Ja, ich habe sie nicht dahin gelegt.
Okay.
So, Herr Lanz, Jackett aus, nicht scheuen. Sag mal, Knieschoner und brauchen Sie einen Helm? Wie sieht's aus?
Hilfst du mir mal?
Sie legen vor, ne?
Nein, ich leg nicht vor. Natürlich. Ich weiß ja gar nicht, wie es geht.
Ja, einfach nur drunter her.
Drunter her? Wie? Vielleicht kurz mal vor, Stefanie, oder?
Also ich mache jetzt aber das Ticket.
Genau. Okay.
Stefanie macht es. Es ist sehr schwierig für Stefanie.
So, Stefanie kommt einfach unten durch. Musste sich gar nicht beugen erstmal.
Weil die Stange sehr hoch hängt.
Und sie hat es eben schon mal in der Karibik getanzt. Man merkt aber schon, keiner weiß, wer fängt an. Es ist einfach nicht gut gesetzt. Und nun geht's in die nächste Schwierigkeitsstufe. Die Stange wird weiter nach unten verlegt. Und jetzt schau mal, wie Stefanie aus Bochum jetzt unter dieser neuen runtergehängten Stange hindurch tanzt.
Super.
Ja, nochmal.
Ja, ist ein Regelverstoß, ne?
Ja, pass auf, sie hat's gemerkt, macht nochmal. Noch jetzt macht sie.
Machen wir nochmal, richtig? Ach so. Nee, auch nicht so.
Also was wir jetzt gesehen haben, ist, sie versucht, da runter zu gehen, geht aber in die Hocke. Eigentlich muss man beim Limbo sich ja nach hinten lehnen. So, dann sagt sie, das war nicht gut, sie macht es nochmal, geht dann aber nicht nur in die Hocke, sondern setzt sich auf die Knie und geht auf den Knien durch.
Auch falsch.
Was Cindy aus Marzahn auch als eben Regelverstoß outcallt. Aber Stefanie aus Bochum fängt nun an, mit den beiden zu streiten.
Weil sie will halt nun mal nach Hawaii.
Ja, sie will nach Hawaii und in der Karibik wird es wohl so getanzt und sie hat es ja da schon mal in der Karibik getanzt. Also deswegen weiß sie ja, wie da die Regeln sind. Was jetzt so eine Unruhe im Publikum auslöst und Markus Lanz dazu bringt, die Challenge selber erstmal richtig weiterzuspielen, ohne Knie, was das Publikum dann komplett zum Durchdrehen bringt.
In der Karibik wird es auf den Unterschenkeln getanzt.
Auf den Knien? Ich denke, das geht so. Rekord, ich hätte das jetzt so gemacht.
Der Rekord ist bei 36 Zentimeter.
So, jetzt zeigt Markus Lanz, wie es richtig geht.
Hallo!
Es klappt ja wohl!
So hätte ich das gemacht.
Man darf nicht die Hände abstützen.
Ja, ja. Okay, ich mach nochmal. Pass auf.
Der Rekord liegt bei 36 cm. Wenn Sie 36 cm auf Schuhen schaffen.
Nee.
Also sie ist die ganze Zeit am Diskutieren. Die Stimmung kippt.
Stefanie aus Bochum.
Und es geht auch genauso anstrengend weiter.
Machst du es nochmal vor, Stefanie, bitte? Aber richtig. Nicht mit
Nein, das
Knien
ist mit den Knien.
Nein, das ist nicht richtig. Ich habe eine Limbo-Schule früher geleitet.
Wir können jetzt gar mal in die Media gucken, liebe Sini.
So. Also das Publikum fängt schon an, unruhig zu werden, fängt an zu
Ich bin auch wahnsinnig unruhig.
Es macht einen verrückt, ja, oder?
Weil ich dachte zuerst, es läuft darauf hinaus, dass Lanz unnötig ehrgeizig ist, wo man so denkt, ja, gönn doch jetzt der Stefanie aus Bochum ihren Hawaii-Urlaub. Aber die ist ja wirklich ein Pain in the Ass, die Frau. Sorry.
Ja, sie ist Pain in the Ass und dann gibt's immer so einen Schnitt ins Publikum, was buht und dann wieder auf Michelle Hunziker und Stefan Raab, die sich köstlich amüsieren ob dieser entglittenen Situation. Und Markus Lanz versucht nun zu retten, was zu retten ist, mit einem Vorschlag zur Güte.
Pass auf, ich versuch's jetzt nochmal, wenn ich durchkomme, machst du es auch und dann machen wir noch einen tiefer. Okay. Ist das ein Wort?
Okay.
Dann fährst du nach Hawaii. Okay, pass auf.
So, jetzt hat sie sich selber wieder durchgesneakt, aber wieder mit dem Kopf runter, was man ja nicht darf.
Das Publikum bestraft es sofort.
So, der Vorschlag.
Pass auf, wir machen es anders, weil wir uns nicht einig sind über die Regeln, ja? Wir machen es anders.
Die fröhliche Musik im Hintergrund die ganze Zeit.
Ich trete gegen Howard aus München an, im Kugelstoßen, ja? Und dann entscheidet Howard aus München, wer für wen spielt. Howard, wer spielt...
Super
für die junge Frau.
Super Idee, sagt Cindy aus Marzahn.
Ich hab's nicht ganz gecheckt.
Ich check's auch nicht. Also, ich glaube, wie ich das interpretiert habe, ist die Situation jetzt folgende. Also, er kegelt jetzt diese Stefanie aus Bochum aus dem Game und möchte stattdessen mit Howard Carpendale spielen, Kugelstoßen als Joker für sie.
Ja.
Und wenn Howard gewinnt, ihn schlägt, dann darf sie nach Hawaii.
Er darf Howard entscheiden, für wen er spielt.
Ja.
Okay.
So, und dann sagt Howard, okay, er spielt für Stefanie und Markus Lanz spielt für Markus Lanz. Dann ruft Markus Lanz noch so nach hinten, Michelle, kannst du uns helfen, das zu moderieren? Wo sind die aus Marzahn? Aber super pumpig reinkretscht, ob dieser vorher etablierten Konkurrenzsituation. Nein, das macht die jetzt nicht. Und Stefan Raab und Michelle Hunziker lachen die einfach nur noch aus. Also... Es ist pures Chaos und jetzt spielen sie eben Kugelstoßen, wo jetzt erstmal sowohl Howard Carpendale als auch Markus Lanz übertreten, oder wie Howard Carpendale sagt, übertreten.
Der arme Howie, dass er da auch noch reingezogen wird.
Das war so unwürdig. Also beide sind ungültig und Michelle ruft rein, dass doch jetzt bitte Cindy mal probieren soll zu werfen. Was ist das für eine Situation? Also sie werfen jetzt nochmal nach einem ewigen langen Abmessprozess von diesen Kugeln, stellt jetzt Cindy aus Marzahn fest, dass Markus Lanz gewonnen hat, was Markus Lanz aber verneint, um jetzt nicht dieser armen Frau ihre Hawaii-Reise zu nehmen, um dann zu sagen, nee, guck ein paar Zentimeter mogelt er dann da noch irgendwie hin. Es hat doch Howard Carpendale gewonnen für diese Kandidatin.
Für Stefanie aus Bochum.
Und die darf jetzt nach Hawaii, obwohl sie halt nichts gemacht hat, außer
abzufangen.
Und die Freude in der Stierkampfarena war riesig.
Howard aus München hat gewonnen! Alles gut.
Bitte!
Alles gut.
Herzlichen Dank.
Hätte gerne gegen dich Sangria einmal gehalten. Ein großer Spaß.
Viel Spaß.
Auf Hawaii.
Danke.
Ja?
Danke.
Nein.
Ist das unangenehm.
Ja. Also die gesamte Stierkampf-Arena hat, glaube ich, noch nie so gekocht und da haben schon Stierkämpfe drin stattgefunden. Ja. das war jetzt die Situation, aus der, glaube ich, sowohl Cindy aus Marzahn als auch Markus Lanz einfach nur raus wollten, möglichst schnell. Das heißt, alle Howard Carpendale und alle anderen Kandidaten wurden von der Bühne verabschiedet. Markus Lanz rennt quasi schnell zurück zur Couch, wo dann Stefan Raab Markus Lanz sofort in den Rücken fällt und sagt, dass er die buhenden Leute verstehen kann. Also quasi diese Meute auf seine Seite holt.
Same.
Ja, ich auch. Weil es hat, also warum soll die jetzt nach Hawaii? Sie hat nichts gemacht. Doch danach wartet der nächste große Skandal mit dem Gast aus Hollywood des Abends, nämlich Gerald Butler, der Werbung für den Film XY machen will. Keine Ahnung, schieß mich tot. Und nun eben in dieser auch schon von Tom Hanks und Will Arnett als unglaublich anstrengend deklarierte Situation mit der Simultanübersetzerin geschmissen wird, die nun bewältigen muss, die scheinbar laut Markus Lanz auch im Hintergrund in der Vorbereitung auch schon anstrengend gewesen sein muss.
Wir bedanken uns sehr, dass du da bist heute bei uns. Bedanken uns auch bei unserer Übersetzerin, die einfach eingesprungen ist, weil unser eigentlicher Übersetzer nämlich auf einem gestrichenen Flug irgendwo in Deutschland sitzt. Die gute Frau hat das noch nie gemacht, zum allerersten Mal heute. Herzlichen Dank dafür, das hast du ganz toll hingekriegt.
Okay.
Da war klassisch der Wurm drin irgendwie bei dieser Produktion, scheinbar auch in der Vor- und Nachbereitung. So, die Wette, um die sich jetzt Hollywood-Star Gerald Butler Gedanken machen muss, ist folgende. Wettkandidat Willi muss mit seinem Hintern 50 Nüsse in 60 Sekunden knacken. Und Gerald Butlers Wetteinsatz dafür, falls er denn seine Wette verliert, ist folgender.
Du hast mal gesagt, für besonders heiße Szenen oder wenn du dich besonders intensiv konzentrieren musst, kippst du dir Eiswürfel in die Hose.
Naja, viel Spaß am ersten Tag der Simultanübersetzung, wenn du das Gerald Butler aufs Ohr übersetzen musst.
You once said that if you're filming really like hot scene when you have to concentrate, you put ice buckets in your underwear.
Ja, und mit den Eiswürfeln in der Hose muss er dann noch den Erlkönig vorlesen. The Errol King, wie Markus Lanz dann auch versucht zu erklären.
Weil es immer so lustig ist, wenn US-Promis Deutsch reden.
Richtig, weil die das ja nicht so gut können wie die Deutschen. Ja. Ne? Naja, Willi knackt dann jedenfalls vor den Augen von sämtlichen Promis auf der Couch dann mit seinem Hintern Nüsse, indem er sich darauf fallen lässt. Er schafft es, aber es ist wirklich alles total würdelos. Danach wird Gerald Butler erst genötigt, es Willi gleich zu tun. Also er soll sich auch mit seinem Hinterteil auf so eine Nuss setzen.
Ja.
Und Markus Lanz
wenn
macht es dann auch
vor. Wenn man jetzt Gerard Butler schon mal da hat.
Genau.
Ja.
Stefan Raab und Michelle Hunziker amüsieren sich im Hintergrund permanent, wie schlimm alles ist. Und nun muss eben Gerald Butler seinen Wetteinsatz einlösen, nämlich diese Aufgabe mit den Eiswürfeln in seinem Schritt, hier den Earl King zu zitieren.
Ja.
Da versucht jetzt Michelle Hunziker noch zu Hilfe zu eilen und das zu verhindern. Und guck mal, was dann noch von Seiten des Publikums passiert.
Möchtest du dich hinsetzen? Wie machen wir das jetzt mit dem Eis? Wer macht das genau rein?
Markus, Michelle. Komm! Sit, you can sit. Gerald,
komm.
You sit down. Don't listen to him. Was ist das jetzt, diese ganze Geschichte?
So, jetzt pass auf. Gerald, zwei Eiswürfel, Gerald.
Das Publikum ruft nach Cindy aus Marzahn.
What are they saying? They are crying for Cindy.
They're crying for Cindy.
What do they say? They're crying for Cindy.
Die wollen, das Publikum will jetzt partout, dass Cindy die Eiswürfel bei dem Gerard Butler reinmacht. So verstehe ich das.
Ja,
die wollen, dass die eine Wette muss nun mal auch eingelöst werden.
Boah. Wie unangenehm ist das?
Wie schlecht organisiert auch.
Oh, das ist der Horror. Und dann das Publikum auch, vor diesem Hollywood-Star Cindy zu rufen, der checkt doch gar nicht, was abgeht. Der hat vielleicht vorher Cindy gar nicht gesehen, dass die in der Sendung...
Der hat doch diese Simultanübersetzerin im Ohr, der muss das doch alles checken.
Die muss ihm jetzt hier Cindy aus Marzahn aufs Ohr erklären oder was? Was geht denn da ab? Jedenfalls kommt Cindy nicht, obwohl das Publikum jetzt danach
cried. Ja.
Aber Gerald Butler schiebt sich wohl die Eiswürfel in die Unterhose. Also so einen ganzen Eimer kippt er sich vorne rein und zitiert dann den Earl King.
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Okay, ja, sehr gut.
Aha. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Aha, er fasst ihn sicher,
Kameramann filmt auf den Schritt.
Ihn warm.
Und Stefan Raab liegt da irgendwie mittlerweile vor Scham.
Lanz lacht sich so künstlich kaputt.
Oh.
Das ist ja alles ach so witzig, was wir machen. Es ist so fremdschämen, diese ganze Situation.
Alle auf der Couch drehen sich so beschämt weg.
Raab liegt wirklich auf dem Sofa, nach hinten weg. Der hat sich abgemeldet.
Und der rappt das Ganze, diese ganze Situation dann folgendermaßen ab.
Ich wollte nur kurz sagen, ich bin hier nur Gast in der Sendung.
Ja, jetzt tun wir hier nicht so. Großer Spaß. Ein entspannter Hollywood-Star.
You got to tell Tom Hanks about it.
Ein großer Spaß. Jetzt hat er natürlich den Elephant in the Room, diesen Tom Hanks-Skandal, irgendwie Markus Lanz aufs Butterbrot geschmiert.
Oh, ist das alles unangenehm. Oh. Auf so vielen Ebenen.
Ja, also da, in diese Vibe sind wir jetzt. Und jetzt unnötigerweise versucht jetzt Markus Lanz noch, nachdem diese Gerald Butler-Situation war und nachdem er Michelle vorher die ganze Zeit zum bevorstehenden Kind und dieser bevorstehenden Hochzeit gefragt hat, versucht er jetzt nur noch ein flirty Vibe zwischen Gerald Butler und Michelle Hunziker herzustellen, worauf sie wirklich nur noch die beste Reaktion ever hat.
Ihr seid fast im Partnerlook heute, ihr beiden. Ne? Ihr werdet ein schönes Paar. Oh.
Sie macht nur noch... Sie antwortet gar nicht mehr. Sie macht nur...
Aua.
Ja, mit diesem... Von Michelle Hunziker ist eigentlich alles zu der Sendung gesagt. Danach kommen allerdings noch die Geissens, die auf der Couch streiten. Und die sollen sich jetzt um eine Wette kümmern mit 6 Athleten, die mit ihren Beinen ein Auto fortbewegen sollen. Und natürlich nötigt auch hier Markus Lanz seine Wettkandidaten wieder dazu, dass sie
aussehen.
Richtig.
Ja, ihr seid unglaublich gut trainiert. Können wir einmal nur, weil es ein toller Anblick ist, ganz kurz eure Bauchdecke sehen.
Die Bauchmuskeln wollen wir sehen.
Eins, zwei, jetzt. Drei. Und bitte, schau dir das an. Jawohl.
Jawohl.
Wow, jawohl. Also, oh. Das ist irgendwie, das hat mich so mürbe gemacht, das nochmal anzugucken. Irgendwann hat das Ganze dann sein zähes Ende gefunden. Der Typ, der die Feuerwehrleiter hochgeklettert ist vom Anfang, wurde Wettkönig. Schön, herzlichen Glückwunsch auch nochmal nachträglich von uns. Und ich konnte endlich ins Bett, hab aber natürlich im Bett noch ein bisschen weiter recherchiert und Kritiken gelesen und hab dabei noch etwas gefunden, ein wirklich absurder Fail aus dieser Markus Lanz-Zeit, den ich komplett vergessen habe. Ich zeig dir nur ein Bild und du sagst dir, ob du dir vorstellen kannst, was da abging. Es handelt sich um eine Szene aus dem Dezember 2013. Und guck dir mal an, hier dieses folgende Bild.
Oh nein. Ja, das war das, wo die...
Kannst du dich erinnern?
Ja, da sollten die Leute geblackfaced kommen. Nee, als Jim Knopf verkleidet.
Ja.
Die Leute sollten als Jim Knopf verkleidet kommen und die Leute haben es irgendwie... Ja, dann durchgezogen und sich geblackfaced.
Ja, das war die Stadtwette in Augsburg. Und da sind sie natürlich drauf gekommen wegen Augsburger Puppenkiste. Da sollten Augsburger Paare als Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer verkleidet in die Sendung kommen. Und dann standen halt 100 geblackfaced Menschen vor der Tür. Wie kann das denn passieren? Wie kann man darüber nicht nachdenken, dass das passieren kann?
German Entertainment.
Ach ja, also mit diesem... Mit dieser Sache entlasse ich euch jetzt hier. Ja, das hat ja richtig Spaß gemacht, dieser kleine Nostalgietrip. Aber diese Tabs kann ich jetzt getrost geschlossen lassen über den Sommer hier bei Sommer Too Many Tabs.
Ja, Miguel, vielen Dank dafür.
Och, gerne. Dafür nicht, keine Ursache. Das mache ich doch gerne.
Ja, diese Tabs haben mir einmal mehr gezeigt, dass es auch manchmal gut ist, einfach es mal sein zu lassen. Mit dem Internet generell. Und ich glaube, das ist
und
jetzt...
Und dem Moderieren von Sachen.
Auch, ja, einfach ein guter kleiner Reminder, dass wir jetzt in die Pause gehen sollten.
Ja, hab ich auch den Eindruck.
Leute, go touch grass mal. Kommt auch, macht auch mal die Tabs einfach zu.
Aber für die Leute, die wirklich gar nicht anders können, haben wir, wie am Anfang schon gesagt, ein paar Best-of-Folgen. Die starten dann auch schon direkt nahtlos nächste Woche. Kann man so
Richtig.
Ein bisschen Best-of-Feeling nochmal haben. Ja, dann können wir da auch nochmal ein bisschen unsere alten Fehltritte von vor ein paar Jahren nochmal hier Revue passieren lassen. So wie wir das immer mit den anderen machen. Nur nicht immer nur selber drüber hier über andere erheben, sondern auch mal hier an die eigene Nase fassen.
Ja, das kann ich mir dann gar nicht anhören.
Nee, kann ich mir auch nicht anhören.
Aber das wird Henny ganz toll schneiden.
Sollen ja auch nicht wir anhören, sondern
ihr. Ja. So, wir sind leergelabert. Richtig leergelabert. Wir machen jetzt noch eine kleine Cross-Promo.
Ach, die haben wir auch noch auf
die
der Pfanne.
Die haben wir auch noch. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Und zum Start in die Sommerpause empfehlen wir euch wieder einen schönen Hörspiel-Podcast für den nächsten Tag am Strand, im Freibad oder die regnerischen Tage zwischendurch. Hört doch gerne mal rein bei Mia Insomnia.
Die zweite Staffel haben wir euch auch schon empfohlen. Jetzt ist die dritte und letzte Staffel draußen. Hören wir doch mal rein in den Trailer.
Ich heiße Mia Johansson und seit ich denken kann,
renne ich.
Warum ist hier niemand?
Das Dorf ist voller Menschen. Sie wollen nur nicht, dass du sie siehst.
Und hier finden wir...
was wir suchen. Das Herz des Nebels.
Der Weltuntergang hat ein Ziel. Er verfolgt dich.
Mia, wir müssen jetzt los, komm!
Oh, fuck. Von einer Welt in die andere.
Da vorne ist die Gabel. Insomnia, Insomnia. Welchen Weg, Mia?
Aber jetzt komme ich endlich ans Ziel.
Ich glaube, hier ist jemand.
Was? Siehst du jemanden?
Nein, nein, aber ich spüre seinen Atem. In meiner Kehle.
Kommt ihr mit? Mia Insomnia, ein letztes Mal. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.
Mia, was siehst du?
Großpromo Ende.
So, Caro, damit haben wir es geschafft. Wir dürfen uns in den Urlaub entlassen. Ja!
Summer, schön. Summer, Summer.
Das ist der Sommer der Lollipops. Kennst du den Sommer der Lollipops?
Na klar.
Und wer es nicht glaubt, ja, dem sagen wir's. Das ist der Sommer der Lollipops.
Ich find's eigentlich geschmacklos, dass du hier so fröhlich bist im Sommer des Welses.
Ja, meine Güte, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Welspause. Tap-Pause, Welspause. Und wir müssen uns ein bisschen auch vorbereiten auf die Tour. Die Kostüme müssen schon mal vorgebügelt werden. Und wir müssen hier die Buchstaben sortieren, die wir dann sagen wollen. Das haben wir auch noch zu tun, ne?
Das müssen wir alles auch noch machen, ja. Wir sehen uns alle frisch und munter wieder.
Schöne Sommerpause.
Leg auf jetzt. Tschüss. Ja, tschüss.
Nee, leg du auf.
Tschüss.
Hör auf. Mach du. Nee, leg,
ich drücke jetzt Stopp.
Auf.
Ich drücke jetzt Stopp.
Die Hörer in seinen
Aufleg.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.